Preußische Allgemeine Zeitung, Nummer 1. Vertrauen ist gut. Wieso wir die Hand des Großmuftis verfehlen, warum unser Gold aus Papier ist und wie wir uns mit den Schlaglöchern versöhnen. Der Wochenrückblick mit Hans Heckel, gesprochen von Rebecca Bellano. Nach dem Schock von Alexandria wärmen uns die Worte des Trostes und der Solidarität, die prominente Vertreter Ägyptens wie Präsident Hosni Mubarak der entsetzten Christenheit zurufen. Der Großmufti des Nillandes griff gar selbst zur Feder und schrieb einen Gastkommentar für den Tagesspiegel. Darin drückt er seine Trauer und Wut aus über die schrecklichen Morde. Und Mubarak will dem Terror die Hand abhacken. Ägyptens Führer, ob politisch oder religiös, stehen Schulter an Schulter neben den Kopten. So die frohe Botschaft. Leute wie Mubarak und den Mufti würden wir gern fest die Hand drücken. Würden wir, wenn wir ihre Hand denn träfen. Denn das Glücksgefühl der Brüderlichkeit hält nur so lange an, wie wir die Augen fest zukneifen, was das Aufeinanderzugehen etwas umständlich gestaltet. Öffnen wir unseren Blick, wird uns sofort kalt und unsere Hand verschwindet im Mantel. Denn sehen wir nämlich, dass in Mubaraks Reich Nicht-Muslime, weder Generäle noch Unidekane noch Gouverneure und nicht einmal Polizisten werden können. Wir sehen die Gräber der im Jahre 2000 ermordeten 21 oberägyptischen Kopten und erinnern uns, dass das Gericht alle 89 Angeklagten laufen ließ. Wir sehen die verfallenden Kirchen des Landes und hören, dass sie nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Präsidenten renoviert werden dürfen. Eine Genehmigung, die, wenn sie denn seinen Tisch verlässt, oftmals in der Bürokratie verschwindet. Wir sehen den Beschluss des höchsten ägyptischen Verwaltungsgerichts von 2008, dass Muslime nicht das Recht zur Konversion haben. Und hatte Mubarak 2009 nicht höchstpersönlich angeordnet, binnen eines Tages alle Schweine zu töten? Angeblich wegen der Schweinegrippe, die, wie der Präsident natürlich wusste, außer dem Namen mit dem Tier nichts zu tun hat. Rund 100.000 koptischen Schweinehirten wurde auf diese Weise der Teppich weggezogen. Der Großmufti verurteilt Hass und Terrorismus. Löblich. Er mahnt zudem feinsinnig, man müsse auch die Faktoren verstehen, die uns diese Geißel ins Haus gebracht haben. Wen er mit Faktoren meint, sagt er nicht. Ob er sie nicht kennt? Kaum anzunehmen. Einer der Faktoren sollte ein guter Bekannter von ihm sein. Salim al-Awa ist Generalsekretär der Internationalen Vereinigung der Islamischen Religionsgelehrten. Von ihm stammt die schrille Lüge, dass die Kopten Waffen in ihren Kirchen stapelten, um Ägypten in einem Bürgerkrieg zu stalten. Aber was sagt er schon? Bestimmt ist auch Awa für Toleranz und Dialog und verurteilt die Gewalt aufs Schärfste, wenn ihn der Tagesspiegel um ein paar Worte bitten würde. Ob wir ihm die Worte glauben, ist eine andere Sache. Was soll man überhaupt noch glauben? Selbst an engsten Freunden beginnen wir zu zweifeln. Wie erst jetzt bekannt wurde, bekam die Bundesbank 2007 womöglich kalte Füße, ob ihre Goldreserven wirklich noch da sind, wo sie sein sollten. Von den 3.400 Tonnen, der zweitgrößte Goldschatz der Welt, nur die US-Notenbank hat mehr, lagert bekanntlich nur ein kleiner Teil in Frankfurt am Main. Etliches ist in London und Paris verstaut und geschätzte zwei Drittel werden in New York von der dortigen US-Notenbank verwahrt. In jenem Jahr sind dann ein paar Bundesbanker hin, haben sich das in 122 gelassen gelagerte Gold angeguckt und bekamen danach von den Amerikanern sogar eine echte Bestandsbestätigung. Na, da sind wir aber beruhigt. Es gibt ja dunkle Propheten, die sagen, dass die globalen Papierwährungen vor einem gigantischen Krach stehen. Danach, so mutmaßen einige, könnte man, wie bis 1971, das Geld wieder ans Gold binden, im sogenannten Goldstandard. Da wäre es von einiger Bedeutung, wie viel Gold jedes Land hat. Wenn dann alle Länder ihre Kisten öffnen und ihre Baren zählen, können wir mit dem Blatt Papier aus New York wählen. Das wird Eindruck machen. Die Sache mit der Goldlagerung ist eine Schatztruhe. Truhe für Verschwörungstheoretiker. Während alle großen Länder ihr Gold selbstverständlich zu Hause bunkern, liegt das deutsche Metall in drei Ländern, die zufälligerweise identisch sind mit den westlichen Siegermächten des Zweiten Weltkrieges. Was soll das bedeuten? Ist es eine Art Faustpfand gegen Deutschland? Darüber spekulieren die Verschwörungstheoretiker mit gieriger Wonne. Wir, die Vernünftigen, würden den Spinnern gern mit einer vernünftigen Erklärung in die Parade fahren. Das Dumme ist nur, es gibt keine vernünftige Erklärung, die von der Verschwörungstheorie abweicht. Zumindest nicht mehr, seit der Kalte Krieg zu Ende ist. Die Macht hat der, der über den Ausnahmezustand gebietet, heißt es. Was das Gold angeht, stünde Deutschland im Ausnahmezustand also ziemlich ohne Hose da. Da fühlt sich die Bundesrepublik, die eben noch als neue europäische Führungsmacht gefeiert und angegiftet wurde, auf einmal wieder ganz klein an. Und was noch nicht klein ist, das wird klein gemacht. Die Deutschen sind mit der allerbesten Laune ins neue Jahr gestartet. Doch die gute Stimmung würde uns bald vergehen, unken die Schwarzseher. Im Euroraum liegen angeblich bereits die Klingen bereit, um den deutschen Riesen so kurz zu rasieren, wie wir es uns gar nicht vorstellen können. Vielleicht schon 2011 soll die Rasur beginnen. Oder im Jahr danach, je nachdem, wann die ersten Pleiteländer alle Viere von sich strecken, sprich offiziell bankrott sind. Dann verwandeln sich alle Garantien und Kredite in echte Milliardenkosten, die der deutsche Steuerzahler aufzubringen hat. Stellen wir uns also jetzt schon auf eine neue Zeit an. Hören Sie auf, über zerlöcherte Straßen, vergammelte Schulen und geschlossene Büchereiruinen zu jammern. Das bleibt jetzt so. Deutsche über 40, welche die ersten Jahrzehnte ihres Lebens in der DDR verbracht haben, werden im Straßenbild der Zukunft vieles entdecken, was ihnen von früher vertraut ist. Ostalgikern sollte das Herz aufgehen. Allen anderen das Messer in der Tasche. In einem Nebentrakt des einstigen Bundestagsgebäudes würde der Bezirk von Rhein-Oder darüber brüten, wie er die immer gigantischeren Transferzahlungen an die europäischen Freunde den hiesigen Steuerzahlern als riesigen Erfolg verkauft. In diesem Jahr werden wir einen Vorgeschmack auf diese propagandistischen Klimmzüge zu Kosten bekommen. Der Verfasser dieser Zeilen ist in der Tat aufrichtig gespannt, wie die Kanzlerin ihre 180-Grad-Wende etwa bei den Eurobonds, also der Vergemeinschaftung aller Schulden im Euroraum, zu Lasten der Deutschen erklären wird. Wir haben guten Grund zur höchsten Erwartung. Angela Merkel wird Europa-Lyrik vom Allerfeinsten auf die Bühne bringen. Und nicht nur sie. Alle europäischen Häupter werden sich mächtig ins Zeug legen. Sie werden Krieg und Frieden, Tod und Teufel bemühen, um uns unsere Enteignungen schön zu dröhnen. Das ist ganz normal. Wer eine Bank überfällt, redet ja auch lauter als seine bleichen Opfer in der Schalterhalle.